OM Online Podcast. Der Thementalk für das Oldenburger Münsterland.
Aufmerksame Hörerinnen und Hörer erinnern sich vielleicht noch, in der vergangenen Woche haben wir uns an dieser Stelle mit dem geplanten Zentralklinikum im Landkreis Vechta beschäftigt und dabei auch immer wieder die Frage nach der Zukunft der medizinischen Versorgung im Oldenburger Münsterland gestreift. In dieser Folge wollen wir deswegen einen Blick auf die haus- und fachärztliche Versorgungslage werfen. Denn aktuelle Prognosen geben Anlass zur Sorge. Es droht ein Ärztemangel, insbesondere in ländlichen Regionen. Welche Ursachen das hat und wie sich möglicherweise gegensteuern lässt, darüber wollen wir heute sprechen und damit herzlich willkommen zum OM Online Podcast. Mein Name ist Kaschen Duzat und ich begrüße Sie. Laut einer Studie der Robert-Bosch-Stiftung sollen bis 2035 über 1000 Hausärzte in Niedersachsen fehlen. Bei den Fachärzten sieht es ähnlich aus. Und auch wenn die Ärztedichte niedersachsenweit sinken soll, so dürften doch vor allem ländliche Gebiete von dieser Unterversorgung am stärksten betroffen sein. Bei mir sitzt nun mein Kollege Heiner Stix. Moin Heiner.
Moin Kaschen, danke für die Einladung.
Immer wieder gerne. Nun prognostizieren die Studien ja einen zukünftigen Ärztemangel. Heißt das, die aktuelle Versorgung im Oldenburger Münsterland liegt bei 100% oder wie sieht die derzeitige Lage bei den Haus- und Fachärzten aus?
Da müssen wir nicht nur zwischen diesen beiden Ärztegruppen unterscheiden, sondern tatsächlich auch zwischen den beiden Landkreisen und im Landkreis Cloppenburg bei den Hausärzten sogar noch zwischen Norden und Süden. Grundsätzlich gilt, dass bei den Hausärzten im südlichen Teil des Landkreises Cloppenburg tatsächlich 12 Ärzte fehlen und im nördlichen Teil des Landkreises sind es 4 im Landkreis Vechta. Laut der Erhebung der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen sind es tatsächlich 0 fehlende Ärzte. Das heißt, der Landkreis Vechta ist bei den Hausärzten eigentlich gut versorgt. Bei den Fachärzten habe ich jetzt mal 3 Zahlen rausgegriffen. Am auffallendsten sind die Kinder- und Jugendärzte. Hier fehlen im Landkreis Cloppenburg und bei den Fachärzten wird der Landkreis als Ganzes gezählt. Hier fehlen also im Landkreis Cloppenburg 4 Ärzte und im Landkreis Vechta 2. Bei den Neurologen fehlen im Landkreis Cloppenburg 2, in Vechta 1/2 und bei den Psychotherapeuten fehlt im Landkreis Cloppenburg 1,5 Ärzte. Das klingt jetzt ja erstmal, zumindest bei den Fachärzten, noch einigermaßen okay.
Sind denn alle Leute in den Landkreisen dann gleichermaßen betroffen oder ist das einfach eine Statistik, die den Landkreis als Ganzes erfasst, aber nicht die einzelnen Unterschiede, sagen wir mal, zwischen Cloppenburg-Stadt und Lindern oder Vechta-Stadt und dem Nordkreis betrachtet?
Ja, das ist genau der Unterschied zwischen, wie soll ich sagen, statistischer Realität und gefühlter Realität. Es ist für einen Menschen in Barsel meinetwegen eigentlich relativ egal, wenn sich jetzt auf einmal in der Stadt Cloppenburg 4 Kinder- und Jugendärzte ansiedeln würden, denn dann müsste er einmal längs durch den gesamten Landkreis fahren, um einen Arzt aufsuchen zu können. Für die Statistik wäre aber der Landkreis tatsächlich damit voll versorgt. Das heißt, dieses Thema stellt sich für die Menschen unterschiedlich dar und die Statistik, die wir zum Beispiel von der Kassenärztlichen Vereinigung kriegen, gibt nicht wirklich das wieder, was die Menschen direkt betrifft. Von daher stimmt das vollkommen. Es kann sein, dass Vollversorgung herrscht bei Hausärzten, bei irgendeinem Facharzt. Die Menschen aber sagen, ich muss ja eine halbe, dreiviertel Stunde, vielleicht sogar eine Stunde fahren, um überhaupt zu meinem Arzt zu kommen. Und das ist ein Problem der Statistik, sicherlich aber auch ein Problem der, wie soll ich sagen, der Stellenverteilung.
Das ist aber vor allen Dingen erstmal ein Problem der Menschen vor Ort. Was bedeutet das jetzt für die?
Ja, das bedeutet für die Menschen eine zumindest gefühlt schlechtere Versorgung. Das bedeutet für die Menschen lange Wege. Das bedeutet für die Menschen, zum Beispiel für ältere Menschen, ein echtes Problem. Weil wenn jetzt meine Großmutter mit dem Auto nach Cloppenburg fahren kann, soll, dann kann sie das nicht, weil sie nicht Auto fahren kann. Wenn sie mit dem Bus fahren möchte von Basel nach Cloppenburg, dann dauert das sehr lange, auch wenn wir das Rufbussystem haben, dann haben, was weiß ich, Kinderenkel eben nicht oft Zeit. Und hinzu kommt natürlich, dass ganz oft einfach die Terminlage sehr dünn ist, die Leute also dann auch sehr lange warten müssen, bis sie ihren Arzttermin haben. Gerade wenn zum Beispiel wie bei Kinder- und Jugendärzten oder auch bei Hausärzten sehr viele Arztstellen unbesetzt sind.
Wenn wir jetzt in die Zukunft blicken, werden 1000 Ärzte nach Schätzung fehlen. Wie droht sich das denn hier im Oldenburger Münsterland auszuwirken? Kannst du dazu was sagen?
Das ist schwierig. Es gibt tatsächlich keine Studien, also mir sind zumindest keine Studien bekannt, die bei jungen Ärzten durchgeführt wurden mit der Frage, warum hast du dich gegen einen Hausarzttätigkeit, eine Facharzttätigkeit auf dem Land entschieden? Deswegen kann man schlecht in die Zukunft schauen und sagen, wie es kommen wird. Man muss aber davon ausgehen, dass sich der Trend, den wir in den letzten Jahren beobachten, fortsetzt. Das heißt, die jungen Ärztinnen und Ärzte bleiben in den Städten, in denen sie studiert haben oder im Umfeld, oder sie gehen in größere Städte, einfach weil du als junger Mensch dort schlichtweg ganz andere Möglichkeiten hast. Gerade durch die Fortbildungszeit an den Krankenhäusern, die ja meistens eben auch in größeren Städten sind, baust du dir dort dein soziales Netzwerk auf und dann bleibst du auch dort. Das heißt, der Gang aufs Land oder auch für junge Menschen, die eigentlich vom Land kommen, die Rückkehr aufs Land, wird dann immer unwahrscheinlicher. Hinzu kommt ja, dass immer mehr Ärztinnen und Ärzte nicht in einem, nicht selbstständig arbeiten wollen, sondern lieber in einem Angestelltenverhältnis. Also zum Beispiel in einem medizinischen Versorgungszentrum. Die werden jetzt wieder größtenteils in Städten aufgebaut. Dafür brauchst du eine gewisse, wie soll ich sagen, kritische Masse an Ärzten an unterschiedlichen Fachrichtungen, damit das überhaupt funktional ist. Das hast du eher in Städten und eben nicht auf dem Land. Das heißt, auch dieses Thema spricht dagegen, dass das Land auf einmal einen Aufschwung erleben wird, sondern man muss eher befürchten, dass die ländlichen Regionen weiterhin zurückgehen.
Nun gibt es ja aber doch sowas wie eine Landarztromantik, die vielleicht auch etwas verklärend wirkt, sowohl positiv, aber eben vielleicht auch abschreckend negativ und dennoch nicht das wahre Bild des Landarztalltags wiedergibt. Wie sieht so ein Landarztalltag aus?
Da gibt es tatsächlich, du hast Landarztromantik gesagt, da gibt es viele Mythen. Der eine Mythos ist, erinnern wir uns an die Fernsehserie Der Bergdoktor oder sowas, dass du als Arzt 24 Stunden am Tag, 7 die Tage die Woche und das am besten auch noch 365 Tage im Jahr für deine Patienten da bist. Das schreckt natürlich viele ab, diese Vorstellungen. Da muss man dazu sagen, dass das heute nicht mehr der Fall ist. Es gibt auch auf dem Land für die Bereitschaftsdienste außerhalb der normalen Praxisöffnungszeiten Netzwerke, die eingerichtet sind. Und da ist ganz klar verteilt, wer Notdienst hat. Du hast als Arzt eine Praxisnummer. Wenn du nicht da bist, dann wird das entweder umgeleitet auf die 116, 117 oder wohin auch immer. Und dann geht diese Zentralstelle ran, die dann einen Arzt schickt, der für das Gebiet zuständig ist. Hinzu kommt, kein Mensch verlangt von Ärzten auch auf dem Land nicht, dass sie, was weiß ich, am Tag 12 Stunden ihre Praxis offen haben. Es gibt die Vorgabe, 25 Stunden in der Woche musst du Sprechstunde haben. Dann ist der Sitz voll erfüllt, mehr muss es eigentlich nicht sein. Das macht kein Landarzt, das wird kein Landarzt machen, aber diesen Drang immer da zu sein, den gibt es nicht. Ein weiterer Mythos ist sicherlich auch noch, dass man auf dem Land weniger verdient. Das stimmt gerade jetzt natürlich nicht. Wo wenig Ärzte, ist natürlich gleichzeitig auch viel Patientenzuspruch und die Ärzte, die Hausärzte, Fachärzte werden ja von den allgemeinen Krankenkassen immer noch nach Scheinen bezahlt, also pro Quartal, pro Patient gibt es eine bestimmte Summe Geld, plus dann noch Zusätzliches für bestimmte Anwendungen. Da kannst du als Landarzt, auch als ganz normaler Hausarzt auf dem Land richtig, richtig gut verdienen. Muss man einfach so konstatieren und das schreiben auch die zum Beispiel die Kassenärztliche Vereinigung.
Und trotzdem entscheiden sich sehr wenig junge Ärzte, angehende Ärzte und Ärztinnen für den Gang aufs Land. Man muss sagen, Arztpraxen gibt es hier aber doch, die auf eine Übernahme warten. Was, was würde mich denn jetzt erwarten als junger Arzt, wenn ich hier eine Praxis übernehmen würde? Was kommt auf mich zu?
Naja, grundsätzlich erst einmal nichts anderes, als wenn du eine Praxis in der Stadt übernimmst. Du musst dich um den Sitz bewerben, du musst dir mit deinem Vorgänger einig sein, musst ihm, was weiß ich, in einem Laden würde man oder bei einer Versicherung würde man sagen, den Kundenstamm abkaufen. Natürlich fließt da Geld längst nicht mehr so viel wie früher, aber solche Sachen kommen auf dem Land wie in der Stadt auf dich zu. Es ist vielleicht für junge Menschen, die nicht auf dem Land groß geworden sind, dann ungewöhnlich und schwierig, auf einmal zu merken, dass sie als Arzt ja wirklich in der Gesellschaft stehen, auf der Straße beim Einkaufen erkannt werden, dass man muss fast sagen, das Privatleben vielleicht ein wenig zurückgeht, weil man auf dem Land stärker beobachtet wird in der Stadt. Da kannst du dich zurückziehen. Du musst ja nicht in deiner Praxis wohnen, du kannst in der Stadt in einem anderen Stadtteil wohnen. Das funktioniert auf dem Land natürlich nicht. Da bist du präsent, da bist du bekannt. Und selbst wenn die Leute sich dran gewöhnen, dass sie dich außerhalb der Praxisöffnungszeiten nicht erreichen, wenn sie dich beim Einkaufen sehen, wenn sie dich auf der Straße beim Schützenfest und was weiß ich sehen, dann bist du halt immer Herr oder Frau Doktor. Und das ist sicherlich für junge Menschen, die das nicht kennen und die das vielleicht nicht wollen, auch eine Hürde. Das ist das Landspezifische. Alles andere mache ich zwischen Stadt und Land keinen Unterschied.
Aber könnte ich dann nicht in Oldenburg oder in Osnabrück oder in Bremen wohnen und sagen, okay, ich pendle dann aber immer zu meiner Praxis nach Löning?
Theoretisch ist das möglich. Es gab früher eine Residenzpflicht, die ist, soweit ich weiß, aufgehoben worden. Aber ganz ehrlich, wie praktikabel ist das, wenn du am Tag, 45 Minuten Arbeitsweg hast, um in deine Praxis zu kommen, dann vielleicht irgendwo im Verkehr hängen bleibst und dann stapeln sich die Leute schon im Wartezimmer, weil du eine Viertelstunde zu spät kommst. Also ich glaube, dass so eine gewisse Nähe zur Praxis heute schon erforderlich ist und sicherlich von den Patienten auch ganz gern gesehen wird, wenn sie wissen, der Arzt ist hier vor Ort.
Gibt es denn, was die medizinische Versorgungslage betrifft oder was die Patientenversorgung betrifft, gibt es da Unterschiede zwischen oder andere Herausforderungen, andere Herangehensweisen als in der Stadt?
Was wir im Land, auf dem Land natürlich beobachten, ist, wie auch in der Stadt, die älter werdende Gesellschaft. Das heißt natürlich für die Ärztinnen und Ärzte, dass sie vermehrt mit ja komplexen Krankheitsbildern zu tun haben. Also da ist es eben dann nicht nur, was nehme ich jetzt, der gezerrte Oberschenkel, sondern dann kommt wahrscheinlich dazu, dass das Medikament für den Oberschenkel oder für die Schmerzen sich vielleicht nicht mit einem anderen Medikament verträgt, das man wegen einer ja altersmäßigen Erkrankung nehmen muss. Und das ist eine Herausforderung, jetzt speziell für Hausärzte. Das ist sicherlich auch für Fachärzte eine Herausforderung, die natürlich nicht einfach sagen können, okay, nimm, was weiß ich, das und das Nasenspray oder sowas. Denn die Medikation bei älteren Leuten ist natürlich eine andere als jetzt zum Beispiel bei jungen 30-Jährigen. Die haben dann vielleicht nur dieses eine Medikament. Das ist für die Ärzte auf dem Land sicherlich noch mal eine höhere Herausforderung, weil wir davon ausgehen, dass viele Jüngere zumindest tagsüber ja gar nicht auf dem Land sind, also vielleicht einen Arzt in der Stadt nehmen, wo sie arbeiten. Das Zweite ist natürlich, du kannst in der Stadt sehr viel schneller an einen Facharztkollegen überweisen, weil einfach einer da ist. Wenn jetzt auf dem Land jemand sagt, ja, damit musst du, ich weiß es nicht, zum Neurologen oder zum Röntgenarzt oder sonst zum Kardiologen, gutes Beispiel wahrscheinlich zum Kardiologen, dann ist das schwierig, weil der ist halt dann auch wieder ein paar Kilometer weit entfernt. Und das heißt dann für die Patienten, gerade für die älteren Patienten, wieder einen Aufwand, der nur schwer zu meistern ist. Und ein dritter Punkt ist sicherlich, dass Ärztinnen und Ärzte auf dem Land für ihre älteren Patienten nicht mehr nur Mediziner, sondern auch Ansprechpersonen sind. Die Kinder sind vielleicht weggezogen, lass dann einen Teil des Freundeskreises bereits verstorben sein, dann fehlen soziale Kontakte und die holen sich ältere Menschen tatsächlich sehr oft auch bei dem Arzt. Und das ist dann eine Schwierigkeit, auch abrechnungstechnisch einfach, wenn jede Woche ein Patient, der gleiche Patient da sitzt und dir eigentlich jede Woche das Gleiche erzählt, kannst du das legal ja nicht mehr wirklich abrechnen. Hast aber trotzdem 10 Minuten, vielleicht eine Viertelstunde deiner Zeit opfern müssen, um dem Menschen zuzuhören. Das ist für den Arzt, gehört das auch dazu, ist das in Ordnung? Aber es ist natürlich in dem Abrechnungssystem, aber auch wenn ich die vollen Wartezimmer sehe, ein Problem für den Arzt.
Nun sind diese Entwicklungen ja bereits im vollen Gange, sowohl der demografische Wandel als eben auch die sinkende oder das Abnehmen der Ärztedichte. Wie kann man zumindest dieser Unterversorgung, dieser drohenden Unterversorgung überhaupt entgegenwirken?
Da gibt es eine ganze Menge Ideen, wahrscheinlich so viele Ideen wie Menschen, die sich damit beschäftigen. Eine Idee, die immer wieder auftaucht, ist zum Beispiel die Landarztquote. Das heißt, dass 10% der Studienplätze an Studierende vergeben werden, die sich von vornherein dazu bereit erklären, nach Abschluss ihres Studiums aufs Land zu gehen, als Landarzt, als Hausarzt. Da versprechen sich einige viel davon. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist, denn ganz ehrlich, wer kann sich am Anfang seines Studiums mit, ich weiß es nicht, 19, 20 schon vorstellen, dass er nach dem langen Studium plus der Weiterbildungszeit, die ja auch nochmal 3 Jahre umfasst, tatsächlich aufs Land gehen will. Ich weiß doch in meinem ersten Semester nicht, ob ich nicht auf einmal meine Liebe zur Gynäkologie oder zur HNO entdecke, habe mich dann aber ja für den Hausarztberuf auf dem Land entschieden. Ich glaube, da würde man den jungen Menschen zu viel zumuten. Das Zweite, was es gibt, ist ein Stipendium, wenn ich mich dazu bereit erkläre, nach dem Studium aufs Land zu gehen. Da stoßen wir zum einen auf das gleiche Problem. Kann man das denn garantieren? Wenn jetzt eine Medizinstudentin Eltern hat, die eine Landarztpraxis haben und weiß, sie will die übernehmen, dann macht die das auch ohne dieses Stipendium. Das heißt, da kommt es dann zu Mitnahmeeffekten, ohne dass ein einziger Landarzt mehr auf einmal aufs Land geht. Was sicherlich besser helfen würde, sind Anreizsysteme für, ich sage jetzt mal, für fertig ausgebildete Ärzte. Das heißt, Hilfe der Kommunen bei der Wohnraumsuche, meinetwegen auch vergünstigte Bauplätze, Zuschüsse bei der Neueinrichtung einer Praxis, egal ob man jetzt neu baut oder eine ältere Praxis übernimmt, man wird immer etwas ändern wollen, also Geld investieren müssen. Da kann es natürlich auch zu Mitnahmeeffekten kommen, aber ich glaube, sie sind geringer und vor allem setzen sie nicht junge Menschen unter Druck. Ein ganz wichtiges Instrument, glaube ich, wäre die Möglichkeit, dass eine Kommune selbst ein medizinisches Versorgungszentrum gründet und Ärzte dort anstellt. Beim medizinischen Versorgungszentrum ist nicht der Arzt in dem Sinne Praxisinhaber, sondern er ist ein angestellter Mediziner, fast wie bei einem Krankenhaus, und Träger dieses medizinischen Versorgungszentrums ist jemand anders. Das kann irgendein Unternehmer, Investor sein. Es ist aber ganz häufig so, dass entweder Krankenhäuser medizinische Versorgungszentren gründen oder eben auch Kommunen. Das heißt, das wirtschaftliche Risiko, die ganze Verwaltungsarbeit, die ganze Bürokratie liegt bei dem Träger. Also nehmen wir jetzt beispielsweise die Kommune, während der Arzt angestellt arbeitet, natürlich die ärztliche Freiheit in der Behandlung seiner Patienten hat, aber halt ein monatliches Fixgehalt bekommt und sich nicht darum kümmern muss, dass er die ganzen Abrechnungen macht. Auch das Thema Regressforderungen von Krankenkassen stellt sich dafür den Arzt ganz anders dar. Das heißt, es ist das, was ganz viele junge Ärzte sich heute wünschen, eine Befreiung von Bürokratie und dafür die reine Konzentration auf die medizinische Arbeit. Und dann gibt es noch eine fünfte Möglichkeit, die wird von der Kassenärztlichen Vereinigung in Niedersachsen angeboten. Wenn das Honoraraufkommen einer Praxis dauerhaft oder absehbar deutlich unter einem Durchschnitt liegt oder wenn eine Praxis sich in einem Bereich niederlässt, wo dringend Ärzte gebraucht werden, dann garantiert die Kassenärztliche Vereinigung für einen bestimmten Zeitraum eine Aufstockung des Honorars auf einen Durchschnittswert. den vergleichbare Praxen haben. Das heißt, da hat man dann auch wieder ein Stück Sicherheit, dass das Einkommen stimmt, ohne dass man jetzt ja ständig von Ängsten geplagt ist, wie komme ich über die Runden. Das sind jetzt 5 Möglichkeiten. Es gibt, wie gesagt, sicherlich noch sehr viel mehr, aber ein paar davon könnte ich mir vorstellen, dass sie tatsächlich funktionieren.
Das heißt, würdest du sagen, man kann diesem drohenden Ärztemangel noch entgegenwirken oder werden wir uns zwangsläufig damit auseinandersetzen müssen?
Oh, das ist jetzt wirklich Kristallkugel. Ich glaube, es ist wert, alles zu versuchen, um ihm entgegenzuwirken. Ich glaube, dass die Kommunen da viel Fantasie entwickeln müssen, tatsächlich auch in der Werbung, in dem Versuch, die Ärzte überhaupt erstmal anzusprechen. Was man sicherlich vermeiden sollte, ist dann ein finanzielles Wettrennen. Welche Kommune gibt dem Arzt am meisten, dass er sich niederlässt? Welche Kommune verschenkt die großen Grundstücke oder sowas? Das wäre am Ende kontraproduktiv. Ich glaube, es ist wirklich Überzeugungsarbeit gefordert. Helfen kann zum Beispiel auch, wenn man die Lebensumstände des Ehepartners oder der Ehepartnerin mit berücksichtigt und einfach sagt, wir helfen bei der Jobsuche für den Lebensgefährten, den Ehepartner. Also so viele Ideen, die man da haben kann. Man braucht viel Fantasie, aber ich glaube, es ist es wert. Wenn man gar nichts macht, ist es sicher, dass der Ärztemangel auf dem Land noch schlimmer wird. Von daher würde ich sagen, ja, man muss es versuchen. Eine Garantie gibt's nicht.
Und wo siehst du da das Oldenburger Münsterland? Gibt es hier schon Anreize? Gibt es hier schon Kommunen, die um Ärzte werben?
Es ist zumindest in ganz vielen Kommunen inzwischen ein Thema. Wir haben also in beiden Zeitungen, sowohl der Oldenburgischen Volkszeitung als auch der Münsterländischen Tageszeitung, immer wieder über Gespräche dazu, über Workshops und Ideenfindungen berichtet. Die Kommunen sind dran, sich da Sachen auszudenken. Gleichzeitig gibt es ja auch in der Politik Überlegungen. Ich sehe das Oldenburger Münsterland auch wegen seiner Struktur, wegen der Lebensqualität, die es hier gibt, durchaus auf einem guten Weg. Und ich glaube, dass hier schon die Möglichkeit gibt, Ärzte zu gewinnen. Wir müssen auch tatsächlich darauf hoffen, dass in Oldenburg die Zahl der Studienplätze erhöht wird. Denn das ist nun mal so, dass Leute gerne in der Umgebung bleiben, die sie gewohnt sind. Aber wie gesagt, aufgeben ist keine Option.
Und gerade auch vor dem Hintergrund des drohenden Ärztemangels hier im Nordwesten hat die Uni Oldenburg ja bereits einen dringenden Aufruf an den Niedersächsischen Landtag gestartet. Dir auf jeden Fall vielen Dank, Heiner, für dein heutiges Erscheinen.
Ich bedanke mich für die Einladung.
Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Falls Sie Vorschläge oder Anmerkungen zu unserem Podcast oder ein bestimmtes Thema im Kopf haben, das wir hier einmal besprechen sollten, dann schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail an redaktion@om-medien.de. Nächste Woche begrüße ich hier Jürgen Meyer. Er ist Vorsitzender des Vereins Reisender Schausteller Fechter e.V. und er wird mir dann etwas über die aktuelle Situation seiner Zunft erzählen. Wie haben seine Kollegen und er die letzten Monate erlebt? Wie sieht er der Zukunft entgegen? Ich würde mich freuen, wenn Sie uns dann wieder zuhören. Bis dahin, bleiben Sie gesund.